Ein Korn aus dem Rinzai Rocco. Lin Xin kam auf den Berg Guangpo in der Mitte des Sommersessions. Als er Huangpo ein Sutra lesen sah, sagte er: Ich habe immer gedacht, du seist ein Mann. Jetzt sehe ich, dass du ein schwarze Bohnen essender alter Hoshang bist. Lin Xi blieb ein paar Tage und wollte sich dann verabschieden. Huangpo sagte: Du hast mit deinem Kommen gegen die Regeln des Summer Sessions verstoßen und jetzt gehst du, ehe es vorbei ist. Ich kam für eine kleine Weile, um dir meine Aufwartung zu machen, Hoshang, sagte Lin Xi. Huangpo schlug ihn und jagte ihn hinaus. Nachdem Lin Xi einige Li gegangen war und die Sache bedacht hatte, ging er zurück zum Tempel und beendete dort das Summer Session. Ja, macht's euch gemütlich oder ungemütlich, je nachdem, wie ihr es gerne hättet. Wenn ihr das Rinzai Rocco oder Rinzai ein bisschen kennt, wenn ihr es mal gelesen habt, dann fällt da auf, dass Rinzai sich sehr unkonventionell verhält. Letztlich sogar respektlos, könnte man sagen. Für chinesische Verhältnisse unvorstellbar. Also allein einem Älteren gegenüber keinen Respekt zu erweisen, ist schon schwer vorstellbar. Einem Älteren, der dann auch noch der eigene Lehrer ist, geht gar nicht. Streng verboten. Und insofern zeigt sich darin auch Rinzais Befreiung, dass er sich über diese Konventionen hinwegsetzen kann. Beispiel dafür ist zum Beispiel eine andere Geschichte aus dem Rinzai Rocco. Einmal während der Gruppenarbeit hackte Lin Xi den Boden. Als er Huangpo kommen sah, hörte er auf und stützte sich auf seine Hacke. Ist dieser Bursche schon müde? Sagte Huangpo. Ich habe noch nicht mal meine Hacke angehoben. Wie könnte ich müde sein? Antwortete Lin Xi. Huangpo schlug nach ihm. Lin Xi packte Huangpos Stock, stieß ihn damit und schlug ihn nieder. Also, physische Gewalt gegen den eigenen Lehrer. Für China, wie gesagt, undenkbar. Und auch bei uns ist das schwer vorstellbar, dass es so eine freie Beziehung zwischen einem Lehrer und einem Schüler gibt. Auch in Deutschland. Die Beziehung zwischen einem spirituellen Lehrer und seinem Schüler ist sehr lange Zeit asymmetrisch. Und wenn der Schüler sein eigenes geistiges Auge geöffnet hat, wenn er sich emanzipiert hat, dann erst ist er prinzipiell in der Lage, daraus zu kommen. Für den Lehrer ist das viel einfacher, das zuzulassen. Der Lehrer weiß ja, wer er ist, wer er nicht ist. Das heißt, er bildet sich nicht ein, irgendetwas Besonderes zu sein. Aber zur Lehrer-Schüler-Beziehung gehört natürlich, dass der Schüler in den Lehrer hinein interpretiert, dass der etwas weiß, etwas verwirklicht hat, was dem Schüler fehlt. Und Huang Po schätzt Rinzais Freiheit. Das kann man an vielen Stellen sehen, wo Rinzai sich verhält, wie in der Geschichte gerade eben. Und Huang Po gefragt wird, warum lässt du dir das gefallen? Von diesem kleinen Kind da, diesem Rotzlöffel. Du bist ein viel größerer Meister als er. Und Huang Po geht da nie weiter drauf ein, beziehungsweise im Zweifelsfall läuft es dann darauf hinaus, dass derjenige, der Rinzai kritisiert hat, selbst zu Boden geworfen wird. Also die Geschichte, die ich eben vorgelesen habe, wo Huang Po zu Boden gestoßen wurde, geht so weiter. Huang Po rief nach dem Weiner: Weiner, hilf mir auf. Das ist eine bestimmte Position. Der Weiner kam gerannt und half ihm. Ho Shang, wie kannst du diesem Irren eine solche Grobheit durchgehen lassen? Sagte er. Kaum stand Huang Po auf seinen Füßen, da schlug er den Weiner. Also, grundsätzlich Anerkennung von Huang Po für Rinzais Freiheit ihm gegenüber. Und trotzdem steht in dieser Geschichte hier, Huang Po schlug ihn und jagte ihn hinaus. Warum? Huang Po sagt es direkt davor. Du hast mit deinem Kommen gegen die Regeln des Sommersessions verstoßen und jetzt gehst du, ehe es vorbei ist. Rinzai kommt mittendrin an, ohne sich angekündigt zu haben, bleibt ein paar Tage und will dann mittendrin wieder abhauen. Huang Po schlägt ihn und wirft ihn raus. Rinzai geht weg. Überlegt dann aber, hat irgendeine Erkenntnis und kommt wieder zurück und sitzt das Session mit den anderen zu Ende. Die Koan-Frage wäre jetzt natürlich, was war seine Erkenntnis? Aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. Also, Huang Po tadelt Rinzai nicht deshalb, weil er ihn ein schwarze Bohnen essender alter Ho Shang genannt hat, sondern weil er mitten im Session auftaucht und mit dem Session abhaut. Was ist ein Session? Wir sind gerade auf einem. Session bedeutet ein Geist. Ein Geist bedeutet, ich bin eins mit dem, was gerade passiert. Ich bin eins mit den anderen. Niemand versucht, hier sein Ich gegen das Ich der anderen durchzusetzen. Wenn ich hier bin, wenn ich versuche, eins zu sein, bemühe ich mich darum, nicht hier zu sitzen mit meinem Körper und mit meinem Geist woanders zu sein. Das bedeutet eins sein. Mit meinem Körper hier sein und mit meinem Geist hier sein. Und das ist eigentlich alles, worum es bei einem Session geht, sonst nichts. Bei einem Session geht es nicht um Askese. Der Buddha hat den Weg der Askese ja auch probiert und hat ihn verworfen. Die Idee oder das Modell, das hinter Askese steckt, ist eigentlich, wenn ich meinem Ich die Befriedigung seiner Wünsche verweigere, wird es kleiner und kleiner und irgendwann stirbt es. Und die Erfahrung des Buddhas war, dass das nicht so ist. Dass das Ich mit seinen Wünschen nur äußerlich verkleinert wird durch Askese, sondern in Wirklichkeit noch viel stärker und kräftiger wird. Deswegen hat er den Weg der Askese abgelehnt. Er sagt, dass ich, die Anhaftung können nicht dadurch aufgelöst werden, dass ich mir weh tue, sondern nur dadurch, dass ich sie als Anhaftung erkenne und dass ich sie als nicht wünschenswert erkenne. Beim Session geht es also eigentlich nur darum, intensiv zu üben. Mehr Sazen zu üben als normal. Und nicht besondere Erfahrungen zu machen. Wenn die kommen, ist das gut. Wenn nicht, auch. Im Unterschied zu der Art, wie wir bei uns praktizieren, ist ein Session eigentlich auch nicht freiwillig. Sessions kommen aus einer Klostertradition und in Japan zum Beispiel gibt es in den meisten Klöstern drei große Wochen-Sessions und diverse kleine Sessions übers Jahr verteilt. Nicht freiwillig. Und Sessions haben Regeln. Das ist eigentlich das, was ein Session ausmacht. Wenn man in Japan ein Session beginnt, ein Hokuji, dann habe ich ja nur drei Sessions mitgemacht. Dann hat Ichi-san vorher ein Blatt Papier an die Wand der Sendo geheftet, wo das Programm drauf stand. Der Briefbogen stammte vom Grand Hotel Hamamatsu und da stand einfach nur der Tagesplan drauf. Immer das gleiche wie bei uns im Rezitationsheft. 3 Uhr aufstehen und sitzen, 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 Boxer sitzen, Teeshow sitzen, 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 Mittagessen sitzen, 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 Abendessen sitzen, 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 Rezitation, Yasa, Bettruhe. Es war oft so, dass diese Regel, dass dieser Ablauf nicht eingehalten wurde. Aber es war wichtig, dass man eigentlich immer weiß, was jetzt gerade dran ist. was als nächstes kommt. Damit man sich darauf konzentrieren kann, damit eins zu werden. Das heißt, ein äußerer Zweck der Regeln ist, einfach einen harmonischen Ablauf zu gewährleisten. Das ist jetzt nichts Esoterisches. Wenn wir hier zusammen sitzen, wenn wir zusammen essen wollen, müssen wir uns auf bestimmte Termine einigen. Und wir müssen bestimmte Hierarchien haben und eine bestimmte Arbeitsteilung. Das wird alles durch die Regeln festgelegt. Das ist der äußere Zweck. Viel wichtiger bei den Regeln ist aber eigentlich der innere Zweck. Wozu sind die da? Die Regeln sind eigentlich dazu da, dir die Möglichkeit zu geben, dich selbst zu erfahren. Und zwar unmittelbar. Und dich mit deinen Verhaftungen zu konfrontieren. Ein Session ist nicht dazu da, einen ruhigen Geist zu kriegen oder den Geist zu beruhigen. Das passiert. Und wenn es passiert, ist es nicht schlimm. Aber viel wichtiger ist es eigentlich, dass der Rahmen eines Sessions dazu führt, dass du mit deinen eigenen Verhaftungen konfrontiert wirst. Das heißt, dass du einfach feststellst, du möchtest irgendetwas tun für dich, was dir jetzt gerade gut in den Kram passen würde, und der äußere Ablauf lässt es nicht zu. Ich hätte jetzt gerne Schokolade, kriege ich nicht. Ich würde jetzt gerne etwas lesen. Da sind wir hier nicht so streng, aber eigentlich darf man das nicht. Man darf sich bei Sessions nicht hinlegen, wie das bei uns erlaubt ist. Man darf während Sessions nicht das Klostergelände verlassen. Weil ich mich nicht hinlegen darf, habe ich dann also diese Pausen, die nicht so lang sind wie bei uns, aber immerhin doch eine Stunde oder so Mittagspause, wo ich mich dann fragen kann, was mache ich denn jetzt mit dieser Pause? Lesen darf ich ja nicht, weggehen darf ich auch nicht, also muss ich das einfach aushalten, hier zu sein, mit dieser tollen Pause. Und das führt dazu, dass ich mich selbst sehr intensiv erlebe. Mein Geist, der die ganze Zeit etwas anderes haben will, als das, was gerade da ist. Meine Müdigkeit, dadurch, dass die Sessions etwas extremer in den Zeiten sind als bei uns. Also ein Session fängt da um 3.30 Uhr an morgens, beziehungsweise am ersten und am letzten Tag noch eine halbe Stunde früher, also um 3 Uhr. Und bis abends 10 geht und wirklich viel sitzen, lange sitzen, ist man wirklich todmüde. Wenn du dich dann hinsetzt, Raimund hatte irgendwie eine Sonderregelung, damit er Trompete auf dem Friedhof üben durfte. In den Pausen ist dann da irgendwo mal hingegangen, hat sich kurz hingesetzt und ist sofort eingeschlafen. Einfach weil du so in Anspruch genommen wirst von dieser Müdigkeit. Und du darfst dich aber nicht hinlegen, wie hier. Hier darfst du dich dann hinlegen, aber du sollst diese Müdigkeit erleben. Was für uns normalerweise abartig klingen würde, weil ich kann mich ja nicht konzentrieren, wenn ich müde bin. Wie soll ich da ins Samadhi kommen? Und genau darum geht es. Also einerseits das, was ich dann konstruiere, weil ich diese Müdigkeit nicht haben will. Diesen Wunsch, ich möchte jetzt schlafen, aber ich darf nicht. Dieses mit mir selbst diskutieren. Ich würde ja gerne richtig sitzen, aber man lässt mich ja nicht. Ich kriege ja nicht genug Schlaf. Und keine Möglichkeit, das jemand gegenüber auszudrücken. Du kannst nicht zum Roshi gehen oder zu Ichisan gehen und sagen, wenn es gut wäre, wenn wir eine Stunde länger schlafen würden. Also kannst du versuchen und dann kriegst du so eine Antwort wie no. Verbitten. Und auch keine weitere Erklärung, warum. Das heißt, du musst irgendwann selbst drauf kommen, welchen Zweck das hat. Aus genau dem gleichen Grund ist Schweigen so wichtig. Normalerweise, wenn mich irgendetwas stört, kann ich damit umgehen, indem ich mit anderen Leuten rede. Indem ich ihnen zum Beispiel sage, dass sie das in Zukunft anders machen sollen. Dass ich zum Beispiel mehr Schlaf brauche. Oder wenn ich feststelle, dass ich mit jemand in einer Konfrontation bin, zum Beispiel das Gefühl habe, ich weiß nicht, nett zu dem oder sowas, der ist jetzt vielleicht sauer auf mich, dann kann ich mit dem reden. Das macht man normalerweise dann. Fandest du das schlimm, was ich eben gesagt habe? Irgendwie sowas. Oder tut mir leid, du entschuldigst dich. Irgendetwas. Einfach nur, um dich aus diesem Erleben rauszuholen und die Situation zu verändern. Eine andere Situation zu erzeugen, als die, die gerade da ist in deinem Geist. Wenn du schweigst, verzichtest du darauf. Wenn du schweigst, wenn dir jemand zum Beispiel Unrecht tut oder jemand etwas falsch macht und du sagst nichts dazu, dann kannst du erleben, wie sich das für dich anfühlt. Die Stimme, die das Ganze korrigieren möchte, ist nämlich immer noch da, redet die ganze Zeit. Aber wenn du ihr nicht gestattest, laut zu werden, erkennst du, was sich eigentlich in deinem Geist abspielt. Dass du eigentlich versuchst, die Wirklichkeit in deinem Sinne zu manipulieren und die Welt so anzupassen, dass sie das tut, was du möchtest. Und diese Stimme spricht die ganze Zeit weiter. Es kann viele Sitzrunden dauern, bis das weg ist. Oder bis es einfach nur aufhört. Und diese Stimme, die ganze Zeit in deinem Innern plappert, ist sonst auch da. Die ist in deinem Alltag auch immer da. Die spricht die ganze Zeit, aber du hörst sie nicht. Dadurch, dass du schweigst und dass dieser Druck in dir aufgebaut wird, weil du damit nichts machen kannst, nimmst du diese Stimme wahr und kannst sie nicht abstellen, aber du kannst eigentlich frei davon werden, zu glauben, dass das, was diese Stimme erzählt, wahr ist. Eine weitere wichtige Regel ist, sich nicht um sich selbst kümmern. Je mehr man sich bei einem Session um sich selbst kümmert, desto mehr schwächt man die Wirkung des Sessions. Umgekehrt, je egaler mir ist, was mit mir passiert, desto mehr kann ich wirklich eins werden mit mir und mit dem, was bei dem Session passiert. Sonst bin ich die ganze Zeit damit beschäftigt, herauszufinden, wann ich zum Beispiel irgendwelche Sachen machen kann. Wenn ich zum Beispiel für mich einplane, dass ich unbedingt duschen muss, wann geht das? Wann ist keiner da? Wann störe ich keinen? Das mache ich in der Mittagspause. Je weniger ich solche Sachen plane, je weniger ich mich um mich selbst drehe, desto freier werde ich. Ganz wichtig auch, keinen Kontakt mit anderen herstellen. Also einerseits störst du vielleicht andere und andererseits ist das einfach auch ein gutes Mittel, um sich selbst abzulenken. Seinen eigenen Geist auszuhalten, so wie er ist, ist nicht immer angenehm. Und deswegen entsteht auch ein gewisser Druck, sich mitzuteilen, sich in Beziehung zu begeben zu anderen. Und über Kommunikation, die kann verbal oder nonverbal sein, irgendwie aus dieser Isolation mit meinem eigenen Geist herauszukommen. Das heißt, ganz wichtig beim Session ist zuzulassen, dass ich die Dinge nicht kontrollieren kann. Das bedeutet auch, wenn ich sehe, Sachen laufen schief, jemand hat etwas vergessen, das ist nicht mein Problem. Wenn ich Jiu-Jitsu bin, muss ich mich darum kümmern. Vielleicht, wenn ich Lehrer bin, muss ich mich darum kümmern. Aber wenn der Teegeber zu heißen Tee macht oder sowas, dann ist der Tee zu heiß. Das ist sein Problem. Oder vielleicht das Problem des Jiu-Jitsus. Nicht meins. Ich muss mich nicht darum kümmern. Ich muss keine Situation manipulieren. Das ist schwierig. Wenn man feststellt, dass der Tee falsch gekocht wurde, dann neigt man dazu, zumindest wenn man ich ist, in irgendeiner Art und Weise diese Situation zu manipulieren, zum Beispiel, indem man jemand in der Pause dann erzählt, wie man den Tee richtig kocht oder einen anderen Tee dahinstellt oder sonst was. Es ist schwierig, das wegzulassen. Aber es ist eigentlich nicht dran bei einem Session. Bei einem Session geht es darum, alles andere wegzulassen. Alles wegzulassen, was nicht hierher gehört. Rinzai glaubt letztendlich, er hätte alles verstanden. Kommt auf das Session. Er hat ohne Zweifel eine Leerheitserfahrung gemacht. Nichts hat für ihn mehr Bedeutung. Form ist Leerheit. Leerheit ist Form. Und deswegen kann er zum Session kommen, wenn es ihm passt. Und er kann gehen, wenn es ihm passt. Denn all diese Dinge sind leer. Und Rinzai ist frei. Und seine Freiheit zeigt er genau so. Raphael hat mir früher mal gesagt, wenn Erleuchtung das wäre, was du dir darunter vorstellst, wäre diese Welt ein hoffnungsloses Chaos. Und damit meint er eigentlich genau das, was hier bei Rinzai der Fall ist. Diese erste Erfahrung oder ein erstes Gefühl von Leerheit kriegt man schon relativ schnell, auch schon am Anfang der Übung. Man verlässt die geschäftige Welt, man begibt sich in die Welt des Sitzens und man stellt einfach fest, dass wenn ich meinen Geist einfach eine Zeit lang raushalte aus diesen Verwicklungen, dass er sich damit auch nicht beschäftigt, mit den Sachen, die mir sonst so wichtig sind. Also kommt der Geist irgendwann zu dem Schluss, die Sachen sind nicht an und für sich wichtig, sondern ich mache sie wichtig. Deswegen sind sie leer. Das ist verglichen mit unserer normalen Sichtweise eine gute Erkenntnis, aber es ist nur eine halbe Erkenntnis. Es ist nur die halbe Wahrheit. Form ist Leerheit, bedeutet, die Dinge haben keine Bedeutung aus sich. Die Regeln sind in der Tat leer. Wir haben hier eine bestimmte Form, die aus Japan kommt, die wir seit 30, 35 Jahren oder so üben, wo wir uns verbeugen, niederwerfen, bestimmte Zeichen machen und wir folgen diesen Regeln. Diese Regeln an und für sich sind leer, haben keine besondere Bedeutung. Und trotzdem muss ich mich an diese Regeln halten. Das ist der Teil, den Rinzai nicht verstanden hatte. Die Zen-Übung endet nicht bei Form ist Leerheit, Leerheit ist Form, sondern sie endet bei Form ist Form, Leerheit ist Leerheit. Und frei sein bedeutet nicht, ich kann tun, was ich will, ich kann zum Session kommen, wenn ich will, ich kann wieder abhauen, wenn ich will, sondern wirkliche Freiheit zeigt sich darin, dass ich mit dem, was angemessen ist, was den Regeln entspricht, umgehen kann, ohne irgendein Problem damit zu haben. Auch kein Problem damit zu haben, wenn die Regeln geändert werden. Das ist die andere Erfahrung. Wenn man sich erstmal an die Regeln gewöhnt hat, die Regeln eines Sessions, kann das wieder selbst zu einer Verhaftung werden. Dann denkt man, ein Session muss in einer ganz bestimmten Form ablaufen. Dieses Tagesprogramm, was da an die Klosterwand geschlagen wurde, legt das ja nahe, dass es einen genauen Ablauf gibt. Und sehr oft wird dieser Ablauf gebrochen. Auch das meistens mit der Absicht, dich von deiner Anhaftung daran zu befreien, von deiner Vorstellung, wie Dinge sein sollten. Und auch da geht es wieder darum, einfach das mitzumachen, was dran ist. Normalerweise ist das dran, was auf dem Programm steht. Wenn derjenige, der das Programm ändern darf, das Programm ändert, dann machst du das mit, ohne mal nachzudenken. Das ist letztendlich, worum es bei den Regeln bei einem Session geht. Es ist eigentlich unmöglich, von außen zu überprüfen, ob Leute sich an die Regeln halten. Man kann darauf achten, dass die Leute schweigen. Man kann darauf achten, dass der Ablauf eingehalten wird. Aber unsere Sendung ist zum Beispiel nicht so gebaut wie das Kloster in Japan. Das Kloster ist wirklich so aufgebaut, das kann man wirklich erkennen, dass es keine Winkel gibt, in denen man sich verstecken kann. Alles ist so aufgebaut, dass du aus irgendwelchen Winkeln immer reingucken kannst. Du kannst dich nirgendwo verpissen in diesem dämlichen Kloster. Du musst immer damit rechnen, wenn du dich mal kurz hingelegt hast, dass Ichi-san um die Ecke kommt und dich sieht und irgendwelche Maßnahmen ergreift. Das haben wir hier nicht. Die Wände sind nicht durchsichtig. Ein Jikijitsu kann immer nur an einem Ort sein, ein Lehrer kann immer nur an einem Ort sein. Und deswegen ist es wichtig, dass die Regeln von jedem selbst eingehalten werden. Dass jeder sich selbst darum bemüht, diesen Regeln zu folgen und sich selbst darum bemüht, das zu tun, worum es bei einem Session geht. Eins zu werden. Ein Geist. Vielen Dank.